Radiokolleg. Präsentiert von Alexandra Augustin.
Musik kann uns Menschen unterhalten, trösten. Im Radiokolleg widmen wir uns heute der Kraft der Musik. Martina Huber-Kendl berichtet über das Gesamterlebnis Flamenco. Auch Sport gibt uns Kraft. Sabine Nicolai berichtet über Fußball und den 23. Mann auf dem Spielfeld, den Schiedsrichter. Und auch die Natur ist eine Kraftquelle. Kennen Sie den Begriff Waldbaden? Man taucht tief in den Wald ein, das ist sehr gesund und am besten geht das natürlich beim Wandern in den Bergen. Wandern war einst der bürgerlichen Gesellschaftsschicht vorbehalten. Aber die Arbeiterbewegung gründete 1895 die Naturfreunde, die sich für ein freies Wegerecht einsetzten, unter dem Motto Bergfrei. Der Berg sollte ein Erholungsort für alle werden. Eine prominente Expedition sollte dieser Idee einen Anschub verleihen. Ulrike Schmitzer nimmt uns jetzt mit in der Reihe Die Gipfelstürmer-Ideologie im Rucksack. Heute geht es darum, wie sich das Bergwandern im Sozialismus gewandelt hat.
Moskau, 27. Juli. Die Mitglieder der Kaukasus-Expedition des österreichischen Arbeiter-Touristenvereins Naturfreunde sind bei der Besteigung des Elbrus von einem Sturm überrascht worden. Die Expeditionsführer Franz Kolb und Heinrich Fuchs wurden von einem Windstoß hinabgeschleudert. Eine von den Naturfreunden organisierte Hilfeexpedition fand Fuchs als Leiche auf. Die Suche nach Kolb dauert fort.
Das Unglück der Kaukasus-Expedition der Naturfreunde hält die Wiener im Jahr 1930 in Atem. Expeditionsführer Fritz, nicht Franz Kolb, ist 29 Jahre alt und eine ganz außergewöhnliche bergsteigerische Begabung, wie man in der Zeitung Das Tagblatt lesen kann. Es ist die erste Arbeiterexpedition. Ziel ist der Elbrus, mit seinen 5.642 Metern der höchste Berg im wilden Kaukasus, dem Grenzwall zwischen Europa und Asien. Die 8 Teilnehmer gehen schon damals im Alpinstil in die Berge. Jeder trägt seine gesamte Ausrüstung. Das Elbrus-Drama findet nach 3 Tagen am 30. Juli 1930 eine glückliche Auflösung.
Fritz Kolb nicht verunglückt. Der Vater des Führers der Kaukasus-Expedition der Naturfreunde, Dr. Fritz Kolb, der in Nachrichten aus Moskau als verunglückt und vermisst gemeldet wurde, erhielt gestern Abend folgendes Telegramm. Stets gesund konnte nur nicht Nachricht geben, Fritz. Alle österreichischen Arbeiter, die in diesen Tagen um das Schicksal der Kaukasus-Expedition gebangt haben, werden diese Nachricht mit Freude vernehmen.
Die sozialistischen Bergsteiger in Wien waren mit den Naturfreunden eng verbunden. So engagierte sich auch der Bergsteiger Fritz Kolb beim Touristenverein Die Naturfreunde, wie er hieß. Die Naturfreunde wurden 1895 gegründet, mit dem Ziel, einer breiteren Bevölkerungsschicht, insbesondere der Arbeiterschaft, leistbare, naturnahe Freizeitaktivitäten zu ermöglichen.
Also mein Vater kommt aus einer sozialistischen Familie, die sehr schwer gekämpft hat, um überhaupt genug Geld ins Haus zu bringen. Und die sozialistischen Organisationen und zu den Organisationen, zumindest befreundeten Organisationen, haben die Naturfreunde gezählt. Und die waren sozusagen die Möglichkeit, dass man auch aus der Stadt einmal hinauskommt und verbilligte Bahnfahrten hat und Ähnliches, sodass man eben nicht nur in der Stadt sein konnte, sondern auch in die Natur hinaus konnte. Und das hat ihn einfach fasziniert und das hat er genutzt und auch Freunde gefunden, mit denen er das gemacht hat. Und er hat es dann zunehmend auch verwendet, um auch Kinder in die Natur zu bringen und sie sozusagen von der Straße weg in die Natur zu bringen.
Sagt die Tochter von Fritz Kolb, die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. Ihr Vater zählte zu den wichtigsten Reformpädagogen in Wien in den 1930er Jahren. Nach seiner Rückkehr von der Arbeiterexpedition nahm Fritz Kolb noch im selben Jahr 1930 eine Anstellung an der Individualpsychologischen Versuchsschule für Knaben im 20. Wiener Gemeindebezirk an. der ersten öffentlichen Schule, die Alfred Adlers Ideen umsetzte. Adler wollte mit seinem Konzept die Kinder ermutigen, in ihrem Selbstwert stärken. Auch Kolb wollte den Arbeiterkindern neue Perspektiven eröffnen.
Das war sozusagen der eine Zweig, dass er sich sehr stark um Kinder, auch über die Kinderfreunde gekümmert hat. Aber der andere Zweig war, dass er selber eben sozusagen immer größere Fahrten gemacht hat und immer herausfordernde Klettertouren gemacht hat. Und ich glaube, das war auch eine Art Ausgleich für die Mühsal des Alltags.
So könnte man auch die Gründungsidee der Naturfreunde zusammenfassen. Die Gründung der Naturfreunde in Wien war eine Initiative von Einzelpersonen. Der Sozialist und Pädagoge Georg Schmiedl schaltete 1895 ein Inserat in der Arbeiterzeitung. Er suchte Interessierte für die Gründung einer touristischen Gruppe, wie es damals hieß. Der Feinmechaniker Alois Rohrauer und der Jus-Student Karl Renner meldeten sich. Georg Schmiedl schreibt:
Wir wollen vor allem die Arbeiter losreißen von den Städten des Alkohols, vom Würfel- und Kartenspiel. Wir wollen sie aus der Enge der Wohnungen, aus dem Dunst der Fabriken und Wirtshäuser hinausleiten, in unsere herrliche Natur, sie der Schönheit und Freude entgegenführen.
Gemeinsam organisierten sie die erste geführte Wanderung auf den Anhinger bei Wien. Arbeiterinnen und Arbeiter, aber auch Studenten gingen mit. Karl Renner, der spätere Bundeskanzler der Ersten Republik, war der intellektuelle, vielseitige Kopf der Gründergruppe, sagt der Politikwissenschaftler und Historiker Günther Sandner.
Renner hat ja viel gedichtet, auch der Leitspruch der Naturfreunde, Hand in Hand durch Berg und Land, stammt von Renner und auch das gezeichnete Emblem mit den drei Alpenrosen im Hintergrund und den Händen, die sich halten, geht ebenfalls auf Renner zurück. Also er war relativ bedeutend für die Geschichte der Naturfreunde.
Die Naturfreunde verstehen sich von Beginn an als Teil der Arbeiterbewegung.
Und die Anerkennung durch die Partei ist eigentlich erst in einem späteren Schritt erfolgt, weil es gab durchaus so Vorbehalte, dass man gesagt hat, naja, da soll jetzt der Sonntag für Arbeiter, Arbeiterinnen organisiert werden. Eigentlich wäre das was, wo man sich ja politisch betätigen kann. Ist das jetzt nicht ein Schritt in die Vereinsmeierei, wie das dann oft so geheißen hat? Aber insbesondere in Österreich und in der Folge dann auch in anderen Ländern ist es gelungen, die Naturfreunde zu etablieren als Organisation, die mit der Sozialdemokratie eng verknüpft war. In Österreich ist sie ja sogar eine Parteiorganisation geworden. Heute nicht mehr übrigens, aber eine Parteiorganisation geworden, wo immer wieder auch Mitglieder der Naturfreundebewegung im Reichsrat oder später im Nationalrat auch Anliegen der Naturfreunde vertreten haben. Also das war dann eigentlich eine sehr symbiotische Beziehung zwischen den Naturfreunden und der Sozialdemokratie.
Karl Renner nannte es deshalb den Sonderweg der Sozialdemokratie, den die Naturfreunde hier beschreiten. Sie wollten die Arbeiterschaft nicht nur raus in die Natur bringen, sondern sie wollten sie auch bilden.
Die Sozialdemokratie war ja über weite Strecken auch so eine Bildungsbewegung. Deswegen war diese naturkundliche Bildung, also Mineralogie, Botanik und solche Bereiche, Fotografie übrigens war relativ bald wichtig, wurde dann in eigenen Sektionen auch betrieben und natürlich auch beim Wandern gewissermaßen praktiziert. Dann gab es bei den Naturfreunden ein Konzept, das hat geheißen soziales Wandern. Also es war sozusagen so ein Gegenmodell zum alpinistischen Individualismus, zum bergsteigerischen Übermenschen quasi. Das soziale Wandern, wo es auch darum ging, die von dem Menschen gestaltete, sozial gestaltete Natur kennenzulernen, also soziale Verhältnisse nachzuvollziehen oder auch das soziale Erleben in der Wandergruppe. Also das war sozusagen dieses soziale Wanderkonzept, das bei den Naturfreunden wichtig war.
Wo es eben darum geht, dass man beim Wandern eben nicht nur schaut, wo ist der Weg und wo kommt man hin, sondern dass man auch die Augen offen hält für, was heißt das, wie schaut der Bauernhof hier aus und warum schaut der ärmlicher aus als in einer anderen Gegend. Und also wirklich auch versucht, das Soziale mitzudenken und nicht nur mitzudenken, sondern mitzudiskutieren, auch mit den Kindern, weil das Buch ist ein Buch für das Wandern mit Kindern. Also ich glaube, er hat das immer sehr stark verbunden.
Sagt Helga Kromp-Kolb über das Buch ihres Vaters Fritz Kolb mit dem Titel Wir wandern. 1931 erschien sein Buch Pfade zur Höhe, ein Sammelband, der zeigt, was sozialistisch denkende Arbeiter bergsteigerisch geleistet haben.
Ihr mögt daraus dreierlei ersehen. Erstens, wie trotz allen Hemmungen Arbeiter im Kulturstreben Beträchtliches leisten können. Zweitens, was Kampf um Berge aus Menschen macht und warum man mit dem Ausdrucke Sport nicht den vollen Inhalt der Alpinistik trifft. Drittens, was seiner Klasse voranschreiten heißt.
Das Wandern und Bergsteigen fügte sich in dieses große Bildungskonzept der Sozialdemokratie ein. Die Idee vom neuen Menschen, so der Titel eines Buches von Max Adler, das er 1924 geschrieben hat. Die Bildung war für ihn der Schlüssel für eine neue Gesellschaftsordnung. So auch für ihren Vater, sagt Helga Gromp-Kolb.
Also mein Vater war als überzeugter Sozialist und hat in der Zwischenkriegszeit sehr intensiv an einem neuen Konzept des Sozialismus, er würde sagen, an einem neuen Menschen gearbeitet, an einem neuen Menschenbild gearbeitet. Und er war im Widerstand, hat aber schon gegen die totalitären Regime in Österreich, aber dann natürlich auch gegen den Nationalsozialismus. Er hat allerdings gesehen, dass die sozialistische Führung kein Konzept hatte für eine Machtübernahme oder für eine kriegerische Auseinandersetzung.
Als die Politik die Berge zu entdecken begann, waren diese politischen Verwerfungen noch nicht abzusehen. Neben den Naturfreunden gab es noch eine zweite Bewegung, die sich soziale Ziele setzte. Das Bergsteigen war nach dem Ersten Weltkrieg ein politisches Instrument zur Völkerverständigung, zur Toleranzerziehung gegenüber Andersdenkenden. Oskar Bock gründete 1924 die ASAG, die Akademisch-Soziale Arbeitsgemeinschaft. Helga Gromp-Kolb erinnert sich.
Mein Vater war ein begeisterter Bergsteiger und er war involviert in einem Programm, das nach dem Ersten Weltkrieg von Oskar Bock gestartet wurde, bei dem englische, aber eigentlich europäische Jugendliche nach Österreich gebracht wurden, um sozusagen Völkerfreundschaft zu verstärken. Und da hat es auch Angebote gegeben, in denen österreichische junge Leute Englische geführt haben im Hochgebirge. Und da war mein Vater und sein Freund Ludwig Krennig waren zwei von diesen Führern und haben wirkliche Freundschaft geschlossen mit diesen englischen Partnern. Und dann ist halt in ihnen, nachdem sie Touren in Österreich und in der Schweiz gemacht hatten, ist in ihnen der Wunsch wach geworden, etwas wirklich Großes in den Himalaya.
Die Akademisch-Soziale Arbeitsgemeinschaft hatte tausende englische Studenten mit österreichischen Studenten und Akademikern bekannt gemacht. Helmut Kurt war einer von ihnen.
Der Hintergrund war, dass England österreichische Studenten zum Aufpäppeln aufgenommen hat. Die sind in Familien untergekommen und als Dank für diese gute Tat haben dann österreichische Studenten sich zusammengetan und haben dann die Familienmitglieder oder die Kinder, bei denen sie Unterschlupf gefunden hatten, eingeladen, Wanderungen, Paddeltouren und so weiter, Hochtouren zu unternehmen, um ihnen Österreich bzw. dann auch in Europa Länder zu zeigen.
Erzählt Helmut Kurt, der damals viele Touren begleitete. Touren mussten vorbereitet, Unterkünfte gefunden, Fahrkarten besorgt werden. Eine Infrastruktur entstand.
Und das war dann das Amt für Studentenwanderungen, wie es ursprünglich geheißen hat. Und das Schöne daran, aus meiner Sicht, war, dass es völlig unpolitisch, unreligiös war und vor allem die Weltoffenheit im Vordergrund gestanden ist, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, das wieder zusammenkommen und Freundschaft schließen mit den ehemaligen Feinden aus dem Ersten Weltkrieg. Das war im Vordergrund vor allem England. Da sind auch Teilnehmer von anderen Ländern, sogar von USA, Südafrika und auch von europäischen Ländern dazugekommen.
Der Großglockner und das Salzkammergut waren natürlich attraktive Ziele. Die Touren waren nicht gratis, aber erschwinglich.
Wir haben in Schutzhütten übernachtet, sogar einmal in einem Heustadel, die ganze Engländergruppe, das war ein Mordshallo. Aber natürlich, es hat auch sehr wenig gekostet. Teilnehmer und auch die Führer waren sowohl Mädchen wie Burschen.
Der Höhepunkt der ASAG, der Akademisch-Sozialen Arbeitsgemeinschaft, war zwischen 1950 und 1970. Mit rund 200 Führern und Teilnehmern waren auch einige Tausend. Die ASAG setzte zur Völkerverständigung auch auf Volkstanz und brachte den Engländern viele Volkslieder mit einem eigenen Liederbuch bei.
Das Hüttenleben war auch sehr, muss ich sagen, auch für die Engländer sehr interessant. Es wurde sehr viel gesungen und das hat auch für das Kennenlernen der Sprache auch, war das sehr förderlich.
Erinnert sich Helmut Kurt. Auch sein Bruder war als Tourenführer dabei.
Im Jahr 1968 war das, gab es so eine Skitage in Salzburg, ja. Das war die Tappenkasse Hütte dort, südlich von Wagrain. Und beim Aufstieg auf die Klingspitze, das war die erste Tour, sind zwei in einer Lawine umgekommen. Wir waren ungefähr 20 Leute. Das eine war mein Bruder. Und wir waren am Aufstieg knapp unterm Gipfel. Und die Lawine, das war so wenig Schnee, dass zum Teil die Wiese frei war, aber die Lawine ist doch von oben runtergekommen. Wir hatten den beiden gesagt, na, wir gehen lieber unten herum. Und die haben gesagt, nein, wir gehen direkt und die hat es erwischt und waren beide dann tot. Und das, es ist ein Gedenkstein sogar, oben steht mit Büro für Studentenwanderungen eine Kupfertafel. Ich war dann auch mit meinen Eltern, waren wir dann oben noch, also mein Bruder war 25 Jahre alt und der war auch eben Führer im Büro für Studentenwanderungen.
Die ASAG war ein unpolitischer Verein. Engagiert waren aber auch Leute wie der sozialistische Arzt und Abenteurer Rudolf Jonas, der Bruder des SPÖ-Politikers Franz Jonas, der ab 1965 Bundespräsident war.
Die Grundidee des Sozialismus, ja, ist sicher, sagen wir, sehr wohlwollend gewesen, aber es gab auch keine Bedingung.
Aus dem Amt für Studentenwanderungen wurde das Büro für Studentenwanderungen.
Es hatte dann Büro für Studentenreisen geheißen und letztlich ist es dann mehr in ein Reisebüro übergegangen, weil das Interesse an geführten Wanderungen einfach nicht mehr so auch in anderen Ländern vorhanden war. Die Studenten hatten genug Geld, auf eigene Faust zu reisen, sich Flugreisen zu leisten und das war auch der Grund des Niedergangs der ASAG und des BFSD.
Bergfrei war und ist das Motto der Naturfreunde. Die Naturfreundebewegung hatte aber von Anfang an ein klares politisches Ziel, die Berge für die Arbeiterinnen und Arbeiter zugänglich zu machen, erzählt der Politikwissenschaftler Günther Sandner.
Na, das Zentrale, was die Naturfreunde als Wanderbewegung ja beschäftigt hat, war natürlich, dass viele Naturräume einfach gesperrt waren. Die zentrale Forderung, und das war eines der wenigen Themen, wo die alpinen Vereine ein gemeinsames Interesse hatten. Die zentrale Forderung war das freie Wegerecht, das erst viel, viel später realisiert worden ist. Und es gab immer wieder so Kontroversen. Das Blühnbachtal in Salzburg ist ein ganz wichtiges Beispiel, weil da gab es ein großes Jagdgebiet von Franz Ferdinand, das später dann Krupp gekauft und übernommen hat. Franz Ferdinand wurde von Zeitgenossen ja ein geradezu pathologisches Jagdbedürfnis nachgesagt. Bis hin zur Blutrünstigkeit. Und der hat da seine Leute einfach positioniert, um Wanderer zu hindern, dieses Areal zu durchschreiten, was ganz viele Bergziele verunmöglicht hat. Und dagegen wurde auch polemisiert. Die Naturfreunde haben immer wieder gegen Franz Ferdinand polemisiert. Dann ist einmal eine dieser Broschüren verboten worden. Dann hat Karl Seitz im Reichsrat daraus vorgelesen. Und dieser Umstand, dass ein Reichsratsabgeordneter daraus vorgelesen hat, hat dann ermöglicht, dass in der Zeitschrift Naturfreund die entsprechende Passage wieder abgedruckt wurde.
Um das freie Wegerecht durchzusetzen, haben die Naturfreunde immer wieder sogenannte Trutzpartien gemacht. Wanderungen, bei denen man bewusst die Grenzen des Privatbesitzes überschritten hat. Um 1860-70 waren es wohlhabende Adelige und reiche Bürger, die die Bergwelt für sich entdeckten. Zuerst wurde der Österreichische Alpenverein gegründet, dann der Österreichische Touristenclub. Bald darauf wurde er in Deutscher und Österreichischer Alpenverein umbenannt. Die Schutzhütten und damit auch die Bergrouten waren nur diesem Klientel zugänglich.
Deswegen war es bei den Naturfreunden dann ja so, dass der Bau von Schutzhütten, also wo dann die Mitglieder der Naturfreundebewegung stark vergünstigten Zugang hatten, ganz was Zentrales war. Und das war was sehr, 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 sehr Mühsames, diese Schutzhütten zu bauen, in ehrenamtlicher Tätigkeit im gebirgigen Gelände mit ganz anderen technischen Möglichkeiten, als die heute zur Verfügung stehen, war das ja ganz was Wesentliches und Wichtiges. Und eigentlich erstaunlich, wenn man sich anschaut, wie viele von diesen Schutzhütten durch die Naturfreundebewegung errichtet worden sind. Also das war schon ein großer Aufwand, der da betrieben wurde, und der eigentlich sehr beeindruckend ist.
Also es war eindeutig zuordnenbar, dass die Naturfreunde eher zur damals Roten Reichshälfte und der Alpenverein eher zur Schwarzen Reichshälfte gehört. Und das war genauso wie bei den Sportvereinen, also der ASKÖ und der ASFÖ. Und das Miteinander war sehr begrenzt. Und es war auch nicht so wie heute, dass viele in beiden Vereinen dabei sind, um einfach die Vorteile beider Vereine bei den entsprechenden Hütten zu genießen. Es war schon eher getrennt, aber nicht so ganz stur, weil wie die Naturfreunde dann verboten wurden, war mein Vater schon auch beim Alpenverein, ist allerdings dann ausgetreten, wie dort das erste Hakenkreuz aufgetaucht ist.
Sagt die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. Es gab Phasen, in denen es wechselseitige Vergünstigungen gab, aber die wurden Anfang der 1920er Jahre vom Alpenverein gestrichen. Der Konflikt zwischen dem Alpenverein und den Naturfreunden war aber vor allem auch ein politischer. Die Naturfreunde waren natürlich ein im wahrsten Sinne des Wortes rotes Tuch für den großdeutsch geprägten deutschen und österreichischen Alpenverein. Es gibt für diese Zeit vom großdeutschen Historiker Adam Wandruschka den interessanten Satz, dass in Österreich über 1000 Höhenmetern das Dritte Reich beginnt. Das ist nicht ganz falsch, meint Günter Sandner.
Die Sektion Austria des Alpenvereins führt 1921 bereits den Arierparagraphen ein. Es gründet sich dann Donauland, eine Sektion, wo Jüdinnen und Juden weiterhin im Alpenverein tätig sein wollen. Und diese Sektion wird dann später ausgeschlossen. Also der Alpenverein war quasi eine Avantgarde des Antisemitismus.
Der Alpenverein war antisemitisch und nationalsozialistisch orientiert, lange bevor die Nationalsozialisten die Macht ergriffen.
In der NS-Zeit ist, glaube ich, eher der Alpenverein interessant als die Naturfreunde. Der Alpenverein, der ja eigentlich schon im Austrofaschismus keinen Zweifel im Großen und Ganzen daran gelassen hat, dass eigentlich der Nationalsozialismus das System ist, das er möchte. Und der ziemlich reibungslos in das NS-System integriert wird und auch nach 1945 ganz, ganz lange braucht und viele Jahrzehnte lang sie mit dieser sehr üblen Vergangenheit nicht auseinandersetzt. Das gilt jetzt nicht mehr, also das ist jetzt passiert. Es gibt viele Arten der Aufarbeitung von Publikationen über Ausstellungen. Aber so in den ersten Jahrzehnten nach 1945 war das eigentlich kaum der Fall. Und es sind noch viele belastete Funktionäre entweder im Alpenverein selbst tätig geworden oder Namen, die für Schutzhütten oder für Wege auftauchen, existieren zum Teil sogar heute noch oder sind erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten rückbenannt worden. Also diese Involvierung des Alpenvereins ist eine sehr, sehr eindeutige Geschichte eigentlich gewesen.
Für die Nationalsozialisten war das Bergerlebnis ein nicht minder wichtiges ideologisches Moment. Von jetzt an stand nicht mehr das soziale Wandern, sondern der heldische Alpinismus im Mittelpunkt.
Und das ist ja etwas, was sich durch die Geschichte des Alpinismus zieht, was in solchen totalitären Regimes wie dem Nationalsozialismus eben noch auf die Spitze getrieben wurde, aber was nie ganz verschwunden ist, würde ich sagen. Also diese Vorstellung, dass der Kampf gegen die Berge oder gegen Hindernisse oder der Kampf um Gipfelsiege, dass man dabei auch eine Menge Ideologie mit dem Gepäck transportiert, das ist, glaube ich, etwas, was nie ganz verschwunden ist.
Bergsport ist eben mehr als nur ein wenig in luftigen Höhen umherwandern. Darum geht es in der dieswöchigen Reihe Gipfelstürmer – Ideologie im Gepäck. Gestaltung des heutigen Beitrags Ulrike Schmitzer. Der Kapitalismus, der Sozialismus haben die Entwicklung des Bergwanderns maßgeblich beeinflusst und morgen erfahren wir dann mehr darüber, wie der Nationalsozialismus die Berge für sich zu nutzen wusste. Und weiter geht es jetzt mit Fußball. 22 Menschen jagen den Ball. Wobei es sind 23, der Schiedsrichter gehört natürlich auch dazu. Der Schiedsrichter kann Vorbild, Hassfigur und spielentscheidend sein. Er verurteilt nicht, er schlichtet. Er muss rasch handeln und unfehlbar sein. Mittlerweile arbeitet er auch mit Videobeweisen und sogar KI. Doch wie entscheidet er oder sie, was richtig ist? Sabine Nicolai berichtet darüber in ihrer Reihe Fußball – Spiel des Lebens.
Guter Schiedsrichter ist der, den du tatsächlich nicht merkst, weil er das Spiel umsichtig und fair und unaufgeregt leitet. Und dem keine Fehlpfiffe passieren.
Gerald Netzl gründete 1995 mit drei Freunden den Rapid-Fanclub Grün-Weiße Akademikerinnen, dessen Vorsitzender er bis heute ist. Ein akademischer Grad ist jedoch nicht Bedingung für die Mitgliedschaft. Laut Netzl ist von Pflichtschul- bis Uni-Abschluss alles dabei. Wichtigstes Aufnahmekriterium ist nur die Begeisterung für den Fußballverein Rapid in Wien-Hütteldorf. Mitgliedsbeiträge gibt es keine. Was zählt, sind das gemeinsame Erleben, die Freude an den Besuchen im Stadion und den Diskussionen nach dem Spiel. Aufgrund seiner Fußballbegeisterung und der Liebe zu Rapid hat Gerald Netzl in 57 Lebensjahren unzählige Fußballspiele gesehen und damit natürlich auch Schiedsrichter und deren Auslegung der Berufung.
Dass ein Mensch Fehler macht, ist menschlich. Je nachdem, wie gravierend es ist und wie die Situation ist und wie oft es passiert, entsprechend wird es dann im Stadion halt auch gelebt. Ob der virtuelle Schiedsrichter, der irgendwo im Studio sitzt und 17 Kameras zur Verfügung hat und dann ins Spiel vor Ort eingreift, ob das hilfreich ist oder nicht, da kann man geteilter Meinung darüber sein. Grundsätzlich muss man schon froh sein, dass es Menschen gibt, die für relativ wenig Geld, also eben die Schiedsrichter im Vergleich zu dem, was manche Spieler verdienen, diesen Job machen und somit auch zum Gesamten beitragen.
Das Amt des Schiedsrichters, der ja auch als unparteiischer bezeichnet wird, ist in den letzten Jahren in Verruf gekommen. Immer wieder wird Betrug im Zusammenhang mit Sportwetten bekannt. So geschehen in Italien 2006 und 2026 und davor schon in Deutschland in den Jahren 2005 und 2009. Durch Pfiffe, die dem Auf- oder Abstieg bestimmter in den Wettquoten bevorzugter Vereine dienen, werden Spiele manipuliert und Schicksale im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Rasen besiegelt. Besonders aufrührend war der Skandal um den norwegischen Schiedsrichter Tom Henning Øvrebø. Er war ab 1994 FIFA-Schiedsrichter und bei internationalen Turnieren im Einsatz.
2008 war Øvrebø als Schiedsrichter für die Europameisterschaften im Einsatz. Im zweiten Spiel, das er leitete, eine Partie zwischen Italien und Rumänien, unterliefen ihm zahlreiche weitreichende Fehler. Daraufhin wurde er nicht mehr nominiert. Am 6. Mai 2009 leitete er das Champions League-Spiel Chelsea gegen Barcelona, in dem er so gravierende Fehlentscheidungen traf, dass er nur in Begleitung von Sicherheitspersonal das Stadion verlassen konnte. Nach Morddrohungen trat er die Heimreise unter Polizeischutz an. Ebenfalls in der Champions League erkannte er eine Abseitsstellung nicht und erkannte einen Treffer für den Verein Bayern München an. 2010 beendete er seine Karriere durch Rücktritt.
Wie kann man unparteiisch sein? Man braucht im Prinzip so ein grundsätzliches Gefühl für Gerechtigkeit. Und dieses Gefühl bekommt man als Schiedsrichter sehr bald mit, weil wenn man hier beginnt, selbst im Nachwuchs, nicht neutral zu sein, nicht gerecht zu sein, dann hat man schon mit den Eltern beim Nachwuchsspiel einen ersten Krieg. Und das heißt, man ist immer bestrebt, quasi das Richtige zu tun. Jetzt ist es natürlich ein breiter Begriff. Was ist das Richtige?
Norbert Schwab, von Kindheit an begeisterter Fußballer, lernte den Sport auf der Wiese mit seinen Freunden. Als Jugendlicher und junger Mann spielte er beim Salzburger FC Bergheim in der zweiten Liga. Nach mehreren schweren Verletzungen und Operationen brauchte er eine Knieprothese und gab den Fußball als aktiver Spieler auf. Er wechselte in die Schiedsrichterlaufbahn und wurde mit 31 Jahren ÖFB-Schiedsrichter. Er war national und international tätig. Das Highlight seiner Karriere war sein Einsatz bei den Olympischen Spielen in Peking im Auftrag der FIFA.
Dieses Gefühl kriegt man sehr bald, weil man das Richtige tun will.
Das Kürzel FIFA steht übrigens für Fédération Internationale de Football Association, also Weltfußballverband. Die FIFA ist ein übergeordneter Verein, der den internationalen Fußball, die großen Bewerbe wie die Champions League und die Meisterschaften organisiert, das Fußballregelwerk überwacht und modifiziert, sowie Spielertransfers und die Ausbildung der internationalen Schiedsrichter überwacht. Die FIFA überwacht auch die Regeln rund um die Fouls, die auf dem Platz begangen werden,
Ein Quell unendlicher Diskussionen, speziell wenn es um Fouls geht, die mit einem Strafstoß vom Elfmeterpunkt geahndet werden.
Ich habe schon gesagt, dass es immer Argumente für einen Strafstoß gibt oder dagegen. Oder hat dieser Körperkontakt jetzt ausgereicht, dass es wirklich den Spieler so beeinflusst hat in seiner Bewegung, dass das jetzt dann ein Foul ist?
Also ein normales Foul ist für mich nicht unfair,
sagte der legendäre deutsche Fußballer Uwe Seeler. Er galt als einer der besten Mittelstürmer der Welt. Sein Heimatverein war der Hamburger HSV. Später war Seeler Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, mit der er 1966 hinter England Vizeweltmeister wurde. Und der aus Ex-Jugoslawien stammende, ebenfalls in der deutschen Liga tätige Abwehrspieler Vlado Saric kommentierte eine gelbe Karte einmal so:
Ich fair faul gespielt, ich nicht getreten.
Dazu passt eine Äußerung von Saric Teamkollegen bei Rot-Weiß Essen, des ebenfalls legendären späteren deutschen Fußballtrainers Otto Rehhagel. Im Jahr 2004 führte Rehhagel die griechische Nationalmannschaft völlig überraschend zum Europameistertitel. Über die Schiedsrichter in großen internationalen Turnieren sagte er:
Heute zücken die Schiedsrichter schon die gelbe Karte, wenn ein Spieler mal richtig durchatmet.
Zitate dieser Art gibt es viele. Zum Beispiel die Überlegung zweier Spieler, die beide mit roten Karten in die Kabine geschickt wurden. Wir haben uns überlegt, dass wir ab jetzt nur noch faul spielen, wenn es nötig ist.
Im modernen Fußball haben wir es auch immer mehr mit Taktik zu tun. Und natürlich eine Mannschaft versucht alles zu tun, um zum Sieg zu kommen. Und gerade so bei Endturnieren wird alles hineingeworfen, was man kann. Und die Möglichkeiten des Schiedsrichters sind natürlich begrenzt. Sie sind keine Götter. Letzten Endes muss er aber schauen, dass alles, was er für die Fairness, für die Gerechtigkeit tun kann, dass er das tut. Aber er muss zur Kenntnis nehmen, dass er natürlich keine Wunder wirken kann. Das ist völlig klar.
Der internationale Fußball ist hinsichtlich der Ahndung von Fouls jedenfalls sicherer geworden, wenn man diese Ansicht bezüglich der Videoschiedsrichter teilt. Internationale Turniere werden nicht mehr ausschließlich vom Schiedsrichterteam auf dem Platz und an den Seitenlinien beurteilt, sondern auch von einem weiteren Team, das das Spiel über Kameras mitverfolgt und so zum Beispiel Abseitsstellungen mit größerer Sicherheit beurteilen kann als die Kollegen, die sich auf dem Platz mit dem Ball mitbewegen. Die Kameras zeichnen die Bewegungen des Balles und der Spieler auf. Taktische Fouls werden so mit höherer Wahrscheinlichkeit erkannt. Außerdem zeichnen die Kameras alles auf. Kritische Situationen können somit mehrmals angesehen und beurteilt werden.
Wird der Fußball dadurch gerechter? Statistisch gesehen natürlich. Statistisch gesehen zu großen Teilen, also dass es dann mit dem Videoschiedsrichter auch noch Fehler gibt, ist natürlich, weil da sitzen ja auch nur Menschen, aber die Fehler dort sind ja minimiert. Also natürlich habe ich deutlich weniger Fehler im Spiel. Und warum braucht jetzt ein Schiedsrichter das? Wenn wir das zum Beispiel in Österreich nicht machen würden, dann würden wir gar nicht mehr im internationalen Fußball mitspielen können. Also man braucht sie ja natürlich und für die Spieler gilt das Gleiche. Wenn ich hier das System der Videoschiedsrichterei in Österreich nicht mache, das ist ein anderer Fußball. Es macht einen Unterschied für einen Spieler, ob ich versteckte Fouls im Strafraum mache oder nicht. Beim Videoschiedsrichtersystem wird es halt aufgedeckt. Für die Schiedsrichter selber am Fußballfeld, sobald der Videoschiedsrichter eingreift, bedeutet für ihn das ist meistens ein schwerwiegender Fehler.
Der Videobeweis nimmt dem Spiel allerdings auch einen gewissen Reiz. Früher war das Eingreifen des Schiedsrichters im besten Fall richtig, manchmal aber auch Anlass für heftige Emotionen und Diskussionen. Das fällt nun alles weg. Was bleibt, sind weiterhin emotional hoch aufgeladene Situationen auf den Rängen. Sie gehören zum Fußball. Gesänge, Klatschen und aufmunternde Rufe unterstützen die Spieler und dienen der Abfuhr von Aggressionen und negativen Gefühlen. Ein Länderspiel im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Vom Platz hinter dem Mikrofon sind das ganze Spiel hindurch rassistische Beschimpfungen zu hören. Ein absolutes No-Go, sagt Rapid-Fan und Gründer des Vereins Grün-Weiße Akademiker Gerald Netzel.
der Stadionbesuch dient dazu, Aggression abzubauen, hat eine Ventilfunktion, das ist eh klar, aber alles im Rahmen der Gesetze und im Rahmen des guten Anstands. Auch ich rufe teils jugendverbotene Sprüche, das gestehe ich mir zu. Wenn ich denke, dass in den 70er, 80er Jahren in Hütteldorf noch Judenschweine geschrien wurde, das haben wir zum Glück weggebracht. Es gab dann, sage ich so, rund um die 2000er Jahre vor allem nicht minder unappetitliche U-U-U-Rufe, wenn gegnerische schwarze Fußballer den Ball hatten. Was wir noch nicht weggebracht haben, aber ich bin optimistisch, dass auch das gelingt, das ist die Homophobie. Hat natürlich auch keinen Platz im Stadion. Was aber Platz haben muss, ist, dass man den Schiedsrichter beschimpft, wenn er gegen die eigene Mannschaft pfeift. Was Platz haben muss, ist, dass man den gegnerischen Fan beschimpft, so wie ich es akzeptiere, dass der gegnerische Fan mich beschimpft. Das gehört aber zur Folklore und ist halt auch mit Augenzwinkern zu betrachten.
Ex-FIFA-Schiedsrichter Norbert Schwab sagt, Beschimpfungen von den Rängen nehme er nicht persönlich. Beschimpfungen seitens der Spieler seien tabu. Das steht klar in den Fußballregeln. Entscheidend sei der Wille zur Integration, egal ob es um Herkunft, sozialen Hintergrund, Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder Geschlecht geht. Dass der Frauenfußball in den letzten 10 Jahren einen deutlichen Aufschwung genommen hat, erfüllt ihn mit Stolz und Freude. Nicht nur in der Position der Spielerinnen, auch was die Schiedsrichterteams betrifft. So war beim WM-Spiel Niederlande gegen Japan am 14. Juni 2026 ein gemischtes Schiedsrichterteam im Einsatz. Auf dem Platz und an den Seitenlinien waren 3 Männer, an der Mittellinie zwischen den Trainern waren 2 Frauen verantwortlich. Und Norbert Schwab fügt hinzu, auch Rassismus habe auf dem Spielfeld niemals Platz. Unter den Spielern nicht und natürlich auch nicht unter den Schiedsrichtern.
Ich finde, der Fußball ist bestens geeignet für den Bereich Integration. Den Fußball würde es nicht geben, wenn es hier am Spielfeld Rassismus geben würde, unter den Spielern. Weil du bist Kollege. Jeder Fußballer ist dein Kollege, dein Partner. Und das Gleiche ist natürlich bei uns Schiedsrichter auch. Ich war einmal Obmann vom Salzburger Fußballverband. Wir hätten den Spielbetrieb einstellen können, wenn wir unsere migrantischen Kollegen nicht gehabt hätten. Wir treffen uns nach den Spielen, wir tauschen uns aus. Wir sind im Prinzip wie eine große Familie.
Eine große Fußballfamilie. Das war der 2. Teil von Sabine Nicolais Reihe über den derzeit omnipräsenten Fußball, das Spiel des Lebens. Morgen dreht sich dann alles um Fankultur, Politik und Widerstand. Redaktionell verantwortlich für diese Reihe ist Monika Kalcic. Und wir kommen zur Musik und zum Gesamterlebnis Flamenco. Denn Flamenco ist nicht nur Musik, sondern auch Tanz. Auf der großen Bühne oder im Flamenco-Lokal wird der Körper zum Musikinstrument. Jede Bewegung wird Teil der Musik, verbindet sich mit Gitarre und dem Gesang. Und wer sich auf dieses leidenschaftliche Zusammenspiel einlassen will, muss ja allerdings erstmal eine ganz eigene nonverbale Sprache beherrschen. Flamenco bedeutet, seine eigene Körpersprache und Wirkung zu entdecken und am Ende einfach Spaß zu haben, egal in welchem Alter. Ö1-Redakteurin Martina Huber-Kendl hat sich selbst unter die Tanzenden gemischt.
Hallo Mädels, lass uns jetzt mal Zapateados machen, ja? Machen wir die Zapateados von unserer Rumba. Los geht's,
Warmes Scheinwerferlicht, hohe Spiegelwände, absolute Konzentration. Im Wiener Studio von Tanzpädagogin Andrea Narten ist die kraftvolle Präsenz der Gruppe greifbar. Statt opulenten Bühnenkleidern sehen wir hier funktionelle Trainingskleidung für die harte Probe. Im Fokus stehen die typischen Flamenco-Elemente. Die Braseos, die fließenden Armbewegungen, die Floreos, die filigranen Fingerdrehungen und das donnernde Echo der Füße auf dem Schwingboden, der Zapateado. Bis alles so mühelos wirkt, müssen die Grundlagen sitzen. Die Fußarbeit ist wie ein Schlagzeugsolo. Die Schuhe werden dabei zum Instrument. Unzählige Nägel an Spitze und Absatz verwandeln sie in ein echtes Perkussionswerkzeug. Dass sie dabei in allen Farben leuchten, ist nur noch die optische Draufgabe. Das Fundament für einen ausdrucksstarken Zapateado bildet das Wechselspiel aus dem satten Schlag mit dem ganzen Fuß, dem Golpe, sowie Planta und Tacón, dem rhythmischen Einsatz von Fußballen und Absatz. Für Fortgeschrittene kommen feinere Rhythmen, mehr Dynamik und typische Flamenco-Requisiten hinzu. Andrea Narten.
Die fortgeschrittenere Tänzerinnen und Tänzer verwenden im Flamenco-Tanz unterschiedliche Accessoire, wie zum Beispiel Manton, das ist ein großes Seidentuch mit langen Fransen und man lernt dabei unterschiedliche Wurftechniken, wie man mit diesem Manton arbeitet. Dann haben wir Abanico, den Fächer, den man viel in Guajira-Stil verwendet, weil dieser Tanz ist sehr verspielt und kokett. In Garotin wird oft Sombrero, ein Hut, verwendet. Und dann haben wir noch zwei Schlaginstrumente im Flamenco, die Castagnetten und Baston, ein Holzstock.
Wir kennen jetzt die Zutaten für Flamenco. Aber was ist Flamenco-Tanz eigentlich? Brauchtum, Folklore oder große Bühnenkunst? Wir verlassen kurz die Tanzfläche und schauen auf die Wurzeln. Susanne Heinzinger, Gründerin der Academia Flamenca, räumt mit Klischees auf.
Flamenco ist kein Gesellschaftstanz. Flamenco ist kein Paartanz, Flamenco ist auch keine Folklore. Ja, ist mir auch oft passiert oder auch bei Anfragen für Auftritte, dass die Leute glauben, es ist ein Paartanz und man kommt dann und es gibt einen erotischen Paartanz. Man kann das natürlich als Paar choreografieren, aber es ist grundsätzlich ein Solotanz. Ja, Flamenco ist immer für die Bühne geschaffen worden, um andere Leute zu unterhalten. Ist eine Kunstform, ein Bühnentanz.
Abseits von Definitionen und historischem Ursprung ist der Flamenco für Susanne Heinzinger zu einer Konstante geworden, die weit über das Tanzen hinausreicht.
Flamenco bedeutet für mich eine exzellente Ausdrucksmöglichkeit. Es macht mich glücklich, es macht mich traurig, es lässt alle Emotionen zu. Das Faszinierende für mich ist besonders daran, dass man gleichzeitig Tänzerin und Musikerin sein kann. Weil eben sowohl die Körperperkussion als auch die Fußarbeit natürlich viel Klänge erzeugen. Und das ist jetzt nicht nur unter Anführungszeichen irgendein lauter Ton, sondern da braucht es dazu Musikalität, Dynamik, das Spiel mit leise, laut, mit dem Kompass, mit dem Takt, mit der Ausdrucksmöglichkeit, der Steigerung, der Geschwindigkeit und so weiter. Also Flamenco zieht sich durch mein ganzes Leben, durch die Freizeit, durch den Beruf, durch alles, was ich tue, durch den ganzen Tag.
Unser Weg führt weiter ins Studio Flamenquita zu Flamenco-Lehrerin Barbara Höll. Für ihren Unterricht holt sie sich das Wissen, am liebsten direkt von der Quelle. Ihr wichtigster Impulsgeber ist der renommierte Maestro Juan Polvillo aus Sevilla. Er kommt seit 20 Jahren regelmäßig für Workshops nach Wien. Warum sie ihn direkt zu uns ins Land holt?
Das Lernen vom Original ist immer noch das Beste. Und es ist mir ein großes Anliegen, diesen reichen Schatz, den der Juan bringt, ja, den Leuten hier zugänglich zu machen. Denn nicht jeder hat das Geld und kann jedes Jahr nach Spanien fahren. Was er so vermittelt, das ist diese Freude am Tanzen, ne? Diese Lebensfreude. Er kennt sich total aus im Flamenco. Er ist Flamenco. Ja? Jede Faser seines Körpers ist Flamenco.
Auf Juans Workshop-Programm stehen Fandangos. Dieser walzerähnliche Flamenco-Stil eignet sich besonders für Einsteiger.
El fandango de vuelta también se puede cantar en tiempo de 12, porque es un tiempo de 12. Lo único que para que sea más fácil,
te hacen 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Für das perfekte Zusammenspiel stimmt sich hier Juan eng mit seinem Gitarristen Franklin Henao Wadje ab. Sie feilen an Rhythmik und Takt. Franklin beschreibt seine Rolle so.
Bei der Begleitung ist der Gitarrist es spielt eine große Rolle, aber das steht mehr in dem Hintergrund. Weil bei Gesang, die Sängerin oder der Sänger ist die erste Person. Beim Tanzen ist die Tänzerin, der Tänzer, die wichtigste Person. Bei der Begleitung muss man sehr aufmerksam sein. Ob die Sängerin eine Pause braucht, ob eine ganz starke Letra singt. Und das ist das Gleiche bei Tanzen. Der muss alle Kleinigkeiten berücksichtigen, um zu wissen, was mag sie, was will sie machen. Ja, deswegen ist es ja eine ganz interaktive Situation.
Damit diese interaktive Situation gelingt, gibt es als Basis eine feste Struktur. Sie ist das Fundament jeder Darbietung. Ein Flamenco-Auftritt beginnt mit der Salida. Das ist der musikalische Auftakt von Gitarre und Gesang zum Einstimmen. Dann kommt die Yamada. Das ist das prägnante Fußsignal der Tanzenden und damit wird die Gesangsstrophe eingeleitet, die Letra. Der Tanz antwortet auf diesen Gesang mit kurzen, knackigen Rhythmusakzenten, den Remates. In den Pausen glänzt die Gitarre mit Melodie-Soli, den Falsettas, die Franklin für uns anspielt. Schließlich rückt die Escobilla, die Fußarbeit, in den Fokus, bevor das Stück in einem Finale endet. Zurück zur Flamenco-Gitarre und der Frage, wie Menschen zu dieser Kunstform finden. Bei Franklin Henao Wadje hat diese tiefe Verbundenheit schon in der frühesten Kindheit begonnen.
Ich komme aus Kolumbien, aus Medellin, Kolumbien. Mein Traum war immer, Flamenco zu lernen. Damals habe ich eine alte Kassette von Paco de Lucía gehört, als ich vielleicht 12 Jahre alt war. Und habe ich mich gefragt, wie kann ein Gitarrist so spielen, dass der Sound kommt. Damals haben wir kein YouTube gehabt, diese Informationen standen nicht zur Verfügung. Ja, das war mein Traum. Jetzt bin ich in Wien, sehr zufrieden. Mein Traum lebe ich noch, nicht 100%, natürlich, ich muss mein Leben teilen, aber bin ich in Kontakt mit meiner Leidenschaft.
Gitarre als gemeinsamer Nenner. Was für Franklin der Beginn eines Lebenstraums war, hat auch bei Flamenco-Tänzerin Andrea Narten die Leidenschaft entfacht. Ihr Weg hat danach eine überraschende Wendung genommen, wie sie sich zurückerinnert.
Wie ich zu dem Flamenco-Tanz vor 30 Jahren gekommen bin, ich bin zu einer Flamenco-Gruppe gekommen und wollte da Flamenco-Gitarre lernen. Und aus Spaß habe ich auch Aufnahmeprüfung gemacht für den Flamenco-Tanz. Und es war sehr lustig, weil die Mädchen bei der Aufnahmeprüfung waren sehr schön angezogen in Kleidern und ich bin in Rollkragenpulli, in den Jeans und dicken Stiefeln dazu gekommen und habe ich sehr befreit getanzt, weil Es war einfach aus Spaß alles für mich. Und die Chefin der Gruppe hat mir gesagt, du kannst gerne Flamenco-Gitarre hier lernen, aber du wirst bei mir hauptsächlich tanzen, weil mir gefällt deine Art, wie du entspannt und sehr authentisch dich ausdrückst. Und da habe ich leider die Gitarre zur Seite gelegt und seitdem tanze ich.
Diese entspannte, authentische Art prägt Andreas Unterricht. Ein Funke, der hörbar auf ihre Schülerinnen und Schüler überspringt.
Ich heiße Carola, ich tanze Flamenco mit unserer geliebten Andrea und möchte es nicht mehr missen.
Mein Name ist Stefan und am Flamenco fasziniert dich praktisch alles.
Mein Name ist Svetlana. Am Flamenco gefällt mir dieses Temperament und Emotionen und die Kraft.
Ich bin Carolina Naten, ich bin 20 Jahre alt. Ich kann nicht ohne Flamenco.
Mein Name ist Heike Alice und am Flamenco gefällt mir diese ganze Welt, die sich da auftut.
Ich bin die Sonja, bin 81 Jahre, Tanz Flamenco. Finde es toll, wenn man die Haltung bewahrt, wenn man gelenkig bleibt und ganz einfach das Tanzen Spaß macht.
Das Wichtigste, wenn Leute zu meinem Unterricht kommen, ist die Neugier, ist die Offenheit und hauptsächlich, dass die Menschen einfach mit Spaß was Neues lernen möchten. Das ist das Allerwichtigste. Um alles andere kümmere ich mich, aber ich versuche auch im Unterricht die Menschen durch Witz und Spaß dazu bringen, dass sie ihre Themen des Alltags einfach hinter der Tür lassen, vergessen und durch den Tanz sich quasi reinigen.
Im Flamenco verschmelzen Körper und Klang zu einem ganz eigenen, faszinierenden Dialog. Eine Reihe von Martina Huber-Kendl. Für die Redaktion ist Astrid Schwarz verantwortlich. Morgen gehen wir dann den hartnäckigsten Flamenco-Klischees auf den Grund und hören, wie die zeitgenössische Kunstform alte Rollenbilder radikal aufbricht. Und das war's für heute mit dem Radiokolleg.